SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
Nach der Eroberung der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die radikal-islamischen Taliban sendet China nun erste positive Signale an die neuen Machthaber. Man strebe, Zitat, freundschaftliche Beziehungen auch wirtschaftlicher Art an.
Die chinesische Führung sucht schon eine Weile eine Verständigung mit den Taliban. Erst im Juli hatte Außenminister Wang Yi eine Delegation der Islamisten empfangen. China verfolgt eine Politik der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder und geht im Umgang mit den Taliban deutlich pragmatisch vor. Dabei spielen auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle. So hat sich China schon vor Jahren Schürfrechte in Afghanistan für große Kupfervorkommen gesichert. Die Sicherheitslage war aber bislang nie stabil genug, um einen Abbau zu ermöglichen. Gleichzeitig hat China große Sorge vor Instabilität im Westen des eigenen Landes. Peking fürchtet eine Radikalisierung der eigenen muslimischen Bevölkerung in der Uigurenregion Xinjiang und das Einsickern von extremistischen Islamisten aus Afghanistan. Für das ARD-Studio Peking, Ruth Kirchner.
Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac hat im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Verlust von rund 264 Millionen Euro verbucht. Das geht aus dem Finanzbericht des Unternehmens hervor. Silke Gmeiner berichtet.
Die schlechten Nachrichten im Zusammenhang mit CureVac gehen weiter. Erst im Juli wurde bekannt, dass der CureVac-Impfstoff nur zu 48% wirksam ist. Nun hat das Tübinger Pharmaunternehmen auch Finanzzahlen vorgelegt. Demnach verzeichnet CureVac im ersten Halbjahr einen Verlust von rund 264 Millionen Euro. Grund seien vor allem die Kosten für Forschung und Entwicklung des Impfstoffs. Für ihn strebt CureVac weiter die Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde an. Außerdem arbeitet das Tübinger Pharmaunternehmen bereits an einem Impfstoff der zweiten Generation. Dieser soll, so CureVac, bis Ende des Jahres in die klinische Testphase gehen.
Beamte leben länger als Arbeiter. Diese Schlagzeile geistert schon seit Freitag durch die Medien. Seit heute liegen jedoch die gesamten Ergebnisse der Studie vor, die der Sozialverband VDK in Auftrag gegeben hat. Besonders gravierend ist demnach der Unterschied bei den Männern. Wer als Beamter das 65. Lebensjahr erreicht, kann laut Statistik damit rechnen, noch 21,5 weitere Jahre zu leben. Angestellte und Selbstständige haben im gleichen Alter noch eine Lebenserwartung von 19 Jahren. Arbeiter hingegen müssen laut Statistik damit rechnen, nach dem Rentenbeginn nur noch knapp 16 Jahre zu leben. Über die Details habe ich gesprochen mit der Präsidentin des VDK, Verena Bentele. Frau Bentele, wie erklärt die Studie denn diese extremen Unterschiede?
Also für diese Unterschiede gibt es viele Gründe. Natürlich ist die hohe körperliche Belastung, die gerade Arbeiterinnen und Arbeiter in ihrem Job haben, ein Grund, dass sie tagtäglich zum Beispiel auf dem Bau arbeiten, in der Logistik, als in der Pflege und in vielen anderen wirklich auch körperlich harten Berufen. Viele werden mit ihren Reha-Anträgen abgelehnt. Auch deswegen kommen ja viele Menschen zu uns, zum Sozialverband VDK, weil wir sie dann eben beraten und ihnen die Unterstützung geben, eine Reha im Job zu bekommen. Eine andere wichtige Sache ist aber natürlich, dass für Menschen, die wenig Geld haben, die Sorgen natürlich deutlich größer sind als für die, die eben bessere finanzielle Möglichkeiten und Mittel haben. Menschen, die eben eh schon einen geringeren Verdienst haben und auch davon ausgehen, dass sie eine geringere Rente haben, haben natürlich viel mehr Sorgen, ob sie Miete, Essen und alles andere Lebensnotwendige eben auch finanzieren bekommen. Und Angst macht eben krank und führt auch zum früheren Tod.
Jetzt haben Frauen eine längere Lebenserwartung als Männer grundsätzlich. Das ist bekannt. Auch hier in allen Beschäftigungsverhältnissen spiegelt sich das in dieser Studie. Auch da leben Frauen länger als Männer, ob sie jetzt Arbeiterinnen sind oder Beamte. Ist das einfach ein grundsätzlicher Fakt oder hat das auch hier mit den Arbeitsbedingungen zu tun?
Also es ist beides. Das sind auf jeden Fall natürlich eine grundsätzliche Sache, die wir wissen, dass Frauen heutzutage eine höhere Lebenserwartung haben. Aber klar, eine Auswirkung oder ein Grund dafür ist natürlich, dass Frauen auch natürlich in sehr anstrengenden Jobs arbeiten, wie zum Beispiel in der Altenpflege. Aber natürlich die rein physische Belastung von Männern, die eben sehr schwer heben müssen, die großem Lärm oder auch vielleicht keiner guten Luft ausgesetzt sind, da sind natürlich die physischen Belastungen und Einwirkungen doch nochmal deutlich härter.
Jetzt sind ja die Netto-Lebensjahre nur ein Aspekt. Ebenfalls nicht unwichtig ist dabei natürlich auch, wie ich diese letzten Lebensjahre verbringe. Gibt es denn in dieser Studie jetzt auch Daten zum Beispiel zu chronischen Krankheiten von Rentnern und Rentnerinnen, eben aufgedröselt nach dem sozioökonomischen Status?
Also wir haben jetzt nicht speziell nochmal erfragt oder herausgefunden, wer was an Krankheitsbildern mitbringt, aber das kann ich aus der Rechtsberatung des Sozialverbands VdK schon sagen. Es erreichen schon jetzt viele Menschen nicht das Regelrenteneintrittsalter und müssen eben früher in Ruhestand gehen und auch entsprechende Abschläge in Kauf nehmen. Und ein Grund dafür ist natürlich, dass für viele die körperlichen Belastungen und die psychischen Belastungen eben zu viel sind. Und deswegen, wie gesagt, gibt es natürlich viele, die Erwerbsminderungsrente beantragen, andere, die eben Abschläge in Kauf nehmen und trotzdem früher in Rente gehen, und eine dritte Gruppe, die arbeitslos ist. Und das betrifft eben gerade auch insbesondere natürlich Personengruppen, die eh keine sehr hohe Rente haben und eben in belastenden Jobs arbeiten.
Eine weitere bemerkenswerte Zahl aus der Studie ist mir aufgefallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein männlicher Arbeiter vor Erreichen des Renteneintrittsalters stirbt, die liegt bei knapp 24%. Zum Vergleich, bei männlichen Beamten sterben nur rund 15% vor dem 65. Lebensjahr. Wie sehen Sie in dem Kontext jetzt das Thema Rente mit 67? Weil das sind dann ja de facto Rentenkürzungen für eine eh schon benachteiligte Gruppe. Kann man das so sehen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und für mich ist ganz klar noch ein Punkt relevant. Die Zugänge zu Rehabilitation und zu Prävention müssen unbedingt verbessert werden. Wenn wir wirklich wollen, dass Menschen eben auch eine höhere Lebenserwartung im Schnitt haben, die eben nicht Beamtin oder Beamte sind, dann muss man diesen Menschen wirklich deutlich mehr Reha- und Präventionsmöglichkeiten anbieten, auf der einen Seite. Andererseits ist es auch ganz klar, wenn jetzt Wissenschaftler und Politiker immer nur nach der Erhöhung des Renteneintrittsalters schreien, da sagen wir ganz klar Nein dazu. Weil genau für die Menschen, die eh schon wenig haben, bedeutet das eine drastische Rentenkürzung, und die können wir so nicht hinnehmen und auch als Gesellschaft ehrlicherweise nicht wollen dafür, dass die Menschen uns vorher den Laden hier am Laufen gehalten haben.
Sagt die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele. Der Bund hat heute angefangen, einen Teil seiner Lufthansa-Aktien zu verkaufen. Das teilte die Finanzagentur der Bundesrepublik in Frankfurt mit. Roman Warschauer berichtet.
Derzeit ist der Bund mit 20% an der Lufthansa beteiligt. Wegen der positiven Unternehmensentwicklung wolle man nun bis zu einem Viertel der Aktien in den kommenden Wochen verkaufen. Abhängig von der aktuellen Marktsituation, wie es in der Mitteilung heißt. Der Bund hatte die von der Corona-Krise angeschlagene Lufthansa im Juni des vergangenen Jahres mit einem Hilfspaket von 6 Milliarden Euro vor der Insolvenz gerettet. Dazu zählte auch ein Aktienpaket im Wert von rund 300 Millionen Euro. Die Beteiligung dürfte mittlerweile mehr als 1 Milliarde Euro wert sein.
Um die Elektromobilität in Deutschland anzukurbeln, sollen bundesweit 1000 neue Schnellladestandorte mit mehreren Ladepunkten entstehen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat heute den Startschuss für das neue Ausschreibungsprogramm gegeben, das im September beginnen soll. Zurzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie 47.000 öffentliche Ladepunkte. Kritik, es geht so langsam voran mit dem Ausbau, weist Verkehrsminister Scheuer zurück.
Wir haben drei Säulen, und auf die möchte ich mich schon konzentrieren. Die private Ladeinfrastruktur, gefördert vom Bund mit der eigenen Wallbox zu Hause. Das zweite, ganz neue, zwei neue Förderprogramme, nämlich die Ladeinfrastruktur vor Ort, das heißt am Rathaus, an der Sportstätte, am Kongresszentrum etc., ganz frisch gestartet. Und erst jetzt durch die Freigabe der EU-Kommission haben wir jetzt dieses Schnellladenetz, diese Ausschreibung, die wir heute starten. Also alle sollen wirken. Und ja, wir müssen nacharbeiten. Wir haben jetzt die ganze Zeit, die letzten Jahre, genug Ladepunkte, Ladesäulen gehabt für weniger Elektroautos. Das heißt, jetzt wird es alltagstauglich, und jetzt müssen wir mit der Infrastruktur nachziehen.
Sagt Andreas Scheuer, und diese Ankündigung des Bundesverkehrsministers, weitere 1000 Ladesäulen einzurichten, sorgte auch für Auswirkungen an der Frankfurter Börse. Dort heißt der Tagessieger heute nämlich E.ON.
E.ON wird sich an der Autoelektrifizierung beteiligen. 1000 Stationen sind zwar nur Peanuts, aber E.ON-Papiere verteuern sich trotzdem um 1,5%. Im MDAX verliert Warta. Mit viel Fantasie der Groß- und Kleinanleger wurde der Batteriehersteller gehypt. Der Halbjahresbericht aber war enttäuschend, und der Markt verliert an Schwung. Die Warta-Aktien geben um über 9% nach. Nicht ganz so dunkel wird's um Hella. Das Papier des Autozulieferanten gibt um 3,5% nach. Hella war lange umworben. Die Aktie kletterte kräftig, stand vor einem Jahr bei 41, heute bei 61 Euro. Der französische Konkurrent Forcia hat den Eignerfamilien Hück und Röpke bereits 60% aller Anteile abgekauft und bietet den Aktionären zur vollständigen Übernahme 60 Euro pro Stück. Man wird sich einigen können. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.